Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 68, Senecas Über den Zorn, Buch 2. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Und hallo Anne, guten Morgen.
Hallo lieber Alex, wie geht's?
Ja, ich sitze hier im Vollherbst, im strömenden Regen und mit grauem Himmel oben drüber. Also von daher, wenn das Ganze heute eine leicht melancholische Note hat, dann könnte das am Wetter liegen.
Ja, es ist wirklich richtig, richtig grau draußen und so viel Regen.
Ja. Ja, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich glaube, wir haben das letzte Mal auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Diese Stimmung, die sich da draußen breit macht, auch mit den fallenden Blättern. Ne? Das letzte Mal konnte ich noch von dem gelben Ginkgo-Baum erzählen. Der ist jetzt mittlerweile auch fast kahl. Und jetzt sind die ganzen Blätter eher unten, man muss sie wegräumen und so. Ich finde, das macht schon etwas mit einem, so dieser Wechsel einfach, ne? Dass man so merkt, der Sommer ist vorbei und jetzt kommt so eine Ruhe. Periode, ne, in der alles sich zurückzieht, so ein bisschen. Und finde, das spürt man auch als Mensch, ne, so ein bisschen. Also mir geht das zumindest so. Dann braucht es eben diese anderen Dinge, über die wir das letzte Mal schon gesprochen haben, die Gemütlichkeit und das Licht vor allen Dingen. Ne? Auch durch die Umstellung jetzt, ich habe heute Morgen wieder gedacht, oh Mann, ist das immer noch dunkel? Und wenn man abends aus dem Büro rausgeht, ist das schon wieder dunkel.
Ja, ich muss sagen, das ist ja eine Sache, die in Kalifornien mir wirklich gefehlt hat, Jahreszeiten zu haben.
Ja, das stimmt.
Denn natürlich hier sagen einem viele, oh, wie wunderbar, jeden Tag Sonne und das macht auch was mit dem Gemüt. Es zieht dich auf jeden Fall hoch, wenn du so viel Vitamin D und so viel einfach herrlichen blauen Pazifikhimmel hast. Aber vielleicht einfach eine Gewöhnungssache, wie ich aufgewachsen bin. Mir hat das gefehlt, dass sich das Wetter ändert, dass man ja richtig die Veränderungen in der Natur mit durchlebt.
Ja. Ja, das stimmt. In der Perspektive, ne, wenn man in den Tropen ist und dass ich denke, Gott, das ist jetzt 12 Monate lang so immer heiß, immer feucht, ne, das ist dann auch nicht unbedingt so das. Aber ich finde es interessant, was es eben mit einem macht, so, dass man das auch bewusst nochmal wahrnimmt. Also als ich noch einen Hund hatte, war das auch ganz anders, weil ich dann jeden Morgen draußen war und so langsam den Wechsel mitbekommen habe. Und dann war das auch immer so, dass ich jeden Morgen wieder was Neues eben entdeckt habe. Jetzt, wo ich eher wieder so zum Couch-Potato geworden bin oder dann im Büro bin, kriegt man halt nur so ein bisschen draußen mit, ah, es ist wieder trüb, es ist wieder regnerisch und dunkel. Ja, und ich frage mich immer, was macht das auch mit so einer Gesellschaft gerade? Ne? Also sind Leute dann empfindsamer oder auch empfindlicher? Und können dadurch auch erregbarer sein oder ne, weil sie irgendwie in sich so ein bisschen, wie würdest du das sehen? Hast du das Gefühl, dass um dich herum die Menschen sich jetzt auch verändern in ihrem Verhalten?
Ja, also ich kann es jetzt nur aus dem Straßenverkehr zum Beispiel sagen, habe ich schon das Gefühl, dass so eine leicht aggressivere Grundstimmung schon wieder ist. Ich meine, es ist natürlich auch bei den Wetterverhältnissen dann schwierig, ne? Und dann will man schnell nach Hause, dann nervt es einen noch mehr, wenn einer trödelt davor oder so. Aber ich glaube, dass so eine leicht depressivere Grundstimmung sich einstellt in den Wintermonaten, das lässt sich eigentlich wirklich schwer von der Hand weisen.
Ja, deswegen wird ja in den nordischen Ländern auch durchaus mehr Alkohol getrunken als in den südlichen Ländern. Ne? Das offensichtlich macht das dann doch was.
Da machst du mir eine Brücke zu unserem jetzigen Thema.
Genau.
Den Wein erwähnt der Seneca nämlich auch im zweiten Buch über den Zorn. Ja, wir wollen uns heute nochmal dem Zorn widmen, weil er, wie wir in der letzten Folge ja schon dargestellt haben, so eine Relevanz in dem ganzen Konzept der stoischen Philosophie hat, die die schlimmste aller Leidenschaften ist. Und ja, Seneca darüber eben diese 3 tollen Bücher geschrieben hat.
Ja.
Und jetzt sind wir im zweiten. Mhm. Wollen wir nochmal das erste kurz zusammenfassen?
Ja, ich meine, im ersten ist ja sehr viel so dieses Thema gewesen, wie sieht eigentlich der Zorn aus? Ne? Also wie stellt er sich so dar? Was hat er alles bewirkt? Dann auch so die Frage, ist das eigentlich eine naturgemäße Regung oder ist es eine tugendhafte Geschichte? Kann er eigentlich einen Nutzen haben und so? Ne? Und das ist ja alles verneint worden von Seneca. Ne? Und dann hat er ja so gesagt, so jetzt haben wir uns mal das Gesicht des Zorns mehr oder minder angeguckt. Und jetzt müssen wir mal so ein bisschen drauf gucken, was steckt denn da noch so drin in uns, ne? So ein bisschen Mechanismus auch vom Zorn. Ne? Und er schreibt ja dann auch hier am Anfang seines zweiten Buches, Ne? Also das erste Buch mein Novatus behandelte einen gefälligeren Stoff, denn das Abgleiten unserer Fehler auf schiefer Ebene ist ein Thema, das der Behandlung keine Schwierigkeiten bereitet. Jetzt gilt es, einen magereren Stoff zu behandeln. Die Frage nämlich, um die es sich hier handelt, ist die, ob der Zorn seinen Ursprung habe in unserem urteilenden Verstande oder einem heftigen Anstoß von außen, das heißt, ob er ganz von selbst in Bewegung komme oder ob, wie sonst meist, auch der Verstand daran seinen Anteil habe.
Ja, also die Frage, ist eine Zustimmung der Seele erforderlich oder passiert der Zorn einfach mit uns?
Genau. Und damit steigt er ja auch ein, ne? Dass er so ein bisschen so Beispiele für das Unwillkürliche nochmal bringt, ne? Wo er dann so davon spricht, wenn wir eine schlechte Botschaft bekommen, dann steilen sich die Haare auf. Wenn wir am Abgrund stehen, erfasst uns der Schwindel. Ne? Wenn wir irgendwas Unanständiges hören, zeigt sich eine zarte Röte auf den Wangen und solche Sachen, wo er dann immer sagt, das ist eben nicht eine wirkliche Emotion, die sich da zeigt, sondern das ist was anderes. Das ist wie so ein Vorimpuls, ne? Der dann da ist.
Genau, das meint er eigentlich nicht, wenn er über Wut spricht, sondern das ist was, es ist eine unwillkürliche, eine unvermeidliche Reaktion, die wir haben.
Ja, eine körperliche Reaktion, sagt er ja auch, ne? Damit trennt er das ja dann auch von der Psyche, weil er sagt, da hat die Psyche noch nicht wirklich einen Anteil dran, sondern wir merken nur die Erregung, die in unserem Körper entsteht. Und finde das auch nochmal ganz schön, wie er dann so beschreibt, wenn wir im Theater sitzen, dass wir dann auch spüren, ne, dass wir da jetzt etwas passiert, was vielleicht nicht in Ordnung ist, aber wir werden ja nicht wirklich zornig. Ne? Er sagt, wir fangen nicht an, mit Gegenständen zu werfen oder wollen jemanden, der auf der Bühne etwas getan hat, dann in den Kerker werfen oder ähnliches so. Ne?
Nee, genau, aber es ist schon interessant, ne, mal diese, wir haben das in den Emotionslehre-Folgen ja auch schon besprochen, diese Propathea-Vorstellung, dass mit uns eben gewisse Sachen einfach automatisch passieren. Ne? Uns steigen Tränen in die Augen, wenn wir in Nachrichten Bilder sehen, die uns unfassbar traurig machen. Und da ist laut Stoiker eben noch kein wirklicher kognitiver Prozess dabei, sondern das läuft einfach rein körperlich ab. Das beschreibt er hier nochmal, so wie ein Reflex.
Genau, und wir hatten ja auch in der Gefühlstheorie-Folge darüber gesprochen, dass das wie so eine Anstoßkausalität ist, aber eben nicht die finale Kausalität, die jetzt alles bestimmt. Trotzdem werden wir angestoßen, ne? Gedanke der Stoiker ist ja, dass alles körperlich ist. Also spüren wir das auch im Körper, und da das Pneuma ja auch im ganzen Körper drin ist, spürt es natürlich auch den Anstoß im Körper so, ne? Und dann ist aber die Frage, was wir damit machen. Und darüber genau. Spricht er ja dann auch, ne? Dass er dann auch sagt, es gibt da im Prinzip drei Erregungen. Die erste Erregung ist nicht freiwillig, sie ist nur eine Vorbereitung der Leidenschaft, gleichsam eine Androhung derselben. Die dann folgende steht in Verbindung mit dem Willen, der aber nicht hartnäckig darauf besteht, als müsste ich mich rächen, da ich beleidigt sei, oder als ob der andere gestraft werden müsste, da er sich vergangen habe. Die dritte Erregung hat bereits die Macht über sich verloren, denn sie verlangt nach Rache, nicht nur, wenn es sein muss, sondern unter allen Umständen, also eine völlige Beseitigung der Vernunft.
Also man muss es sich so ein bisschen wie so eine Weggabel vorstellen bei der zweiten Regung, richtig? Die zweite ist, will ich zustimmen oder nicht? Und wenn ich erstmal zugestimmt habe und sozusagen falsch abgebogen bin, dann ist all hail loose, dann ist alles verloren.
Ja, genau.
Dann ist es ganz, ganz schwer, wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen. Und das kennt man ja auch, wenn man sich reingesteigert hat in so eine Situation dann, wie schwer es ist, wieder gedanklich den Schritt zurückzumachen.
Ja, genau. Wie so eine Schwelle, über die man dann drüber ist, und danach gelten andere Regeln. Dann ist erstmal nicht mehr viel zu machen, da muss man warten, was passiert. Also ich habe auch das Gefühl, dass er hinten im hinteren Teil des Buches nochmal so eine leichte Differenzierung reinbringt bei dieser zweiten Zustimmung. Dass er nämlich da nochmal unterscheidet zwischen dem, dass wir ein Urteil darüber fällen, ob wir eigentlich beleidigt wurden. Also liegt eine Beleidigung vor? Und dann noch ein Urteil darüber fällen, ob diese Beleidigung eigentlich etwas Übles ist. Und philosophisch gesehen macht das ja eine Menge Sinn. Ne? Du könntest ja einmal in Frage stellen, ist das jetzt überhaupt eine Beleidigung? Also, ne, wenn ich da jetzt von jemandem, von einem Kind beleidigt wurde, darf ich das als Beleidigung ansehen? Oder ist das nicht einfach nur eine dumme Äußerung, die das Kind getätigt hat? So, ne? Und die zweite Sache, wenn jemand aber mich jetzt, sagen wir mal, an jemand, der in einer Rede gegen mich redet und da etwas sagt, was mich persönlich wirklich beleidigen soll vor anderen, ist mir ein Übel passiert. Oder ist das nicht etwas, was eigentlich mehr über die Person aussagt? Also diese Art von Überlegung. Und erst wenn beides da ist, folgt daraus ja dann, ne, es ist passiert, es ist ein Übel, jetzt muss ich zuschlagen.
Ja, zu dem ersten Punkt, das du gesagt hast, fand ich ja auch interessant, dass er diese Frage, bin ich beleidigt worden oder habe ich vielleicht aus Gründen von Leichtgläubigkeit, nennt er das, ein schnelles, ein falsches Urteil gefällt.
Ja.
Da sagt er, man verbanne aus der Seele den Argwohn und das Mutmaßen, diese trügerischen Reizmittel, also dass man sich was Falsches eben schnell einbildet. Der hat mich auffallend unfreundlich gegrüßt. Der hat meinen Kuss nicht herzlich erwidert. Der hat das Gespräch kaum begonnen, rasch wieder abgebrochen. Der hat mich nicht zu Tisch geladen. Der macht eine Miene, die auf steigende Abneigung schließen ließ. Das ist eine Kette, er sagt, unter dem Verdacht folgt alsbald eine Kette von Trugschlüssen. Und ich finde, das ist was, das könnte doch wirklich 1:1 im Gespräch mit einem Freund einem passieren, dass man sagt, du, und dann hat die mich nicht gegrüßt, glaubst du nicht, oder?
Ja,
wir
ja,
kennen
ja.
uns schon so lange, jedes Mal tut sie so, als ob sie mich nicht kennen würde.
Ja, so eine Unverschämtheit.
Und es ist eben, ja, es ist einfach ein ganz schnelles Urteil und es gibt viele verschiedene Gründe, warum einen jemand nicht gegrüßt hat, zum Beispiel kurzsichtig, hat dich nicht erkannt, ist gerade in Gedanken, aber wir ziehen unsere schnellen Schlüsse und das ist so eine der Stellen, die ich so liebe, weil die so in die heutige Zeit eben auch noch passen. Es gibt ja andere von diesen grausamen Geschichten, da merkt man, die leben schon in einer ganz anderen Welt.
Ja.
Aber dieses hier, das hat mir sehr gefallen.
Absolut. Und ich finde, das zeigt auch nochmal diesen ersten Fokus, wenn man da sich mit auseinandersetzt, nämlich wirklich zu hinterfragen, dieses erste Urteil, hat eine Beleidigung überhaupt stattgefunden? Ne? Und also diese Lockerung reinzubringen, dass ich das überhaupt in Frage stelle. Das ist ja schon mal wirklich ein wichtiger Schritt. Und ich finde, er sagt ja auch, um sich des Zorns gegen Einzelne zu erwehren, ist es ratsam, von vornherein allen zu verzeihen. Dem ganzen Menschengeschlecht ist man Nachsicht schuldig. Also dieser Grundzweifel, wahrscheinlich fehlt mir einfach Information, um zu verstehen, warum das so war. Ne?
Ja.
Finde ich ja einen unglaublich klugen Gedanken. So, weil dann kann eigentlich im Prinzip schon nichts mehr passieren. Weil da muss man sich mit nichts mehr auseinandersetzen, weil eigentlich ist nichts passiert.
Das ist auch die Stelle, in der er von Cato schreibt, oder? Als Cato im Bad einen Schlag bekommt und dann entschuldigt sich jemand bei ihm und sagt, Cato, ich kann mich gar nicht erinnern an so einen Schlag.
Dass ich gehauen wurde, ne?
Ja. Ja, und dann sagt Seneca eben, der wusste das ja wohl noch, aber er hat sich entschieden dafür, das lieber vergessen zu wollen, um da gar kein Thema draus zu machen.
Genau.
Und das ist ja ein Umgang, den man souverän auch oft wählen könnte.
Ja, und er weitet das ja nachher auch dann aus, dass er dann auch sagt, ne, also manche zürnen ja dann auch dem Kosmos oder den Göttern, ne, weil etwas jetzt passiert, was weiß ich, das Haus stürzt ein oder ähnliches, ne, und dann sagt man, ne, warum ich, ne, und so, und dann sagt er dann auch, ja, ist das nicht eine Anmaßung zu glauben, dass der ganze Kosmos sich in Bewegung setzt, nur um mich jetzt zu treffen?
Hier, wir sind getroffen von die Maßlosigkeit der Regengüsse.
Ja, genau.
Heutzutage.
Wer hat das Licht ausgemacht im Herbst, verdammte Hacke?
Genau. Und na gut, dann kommt wieder die stoische Annahme. Es geschieht nicht, um uns Leid zu bereiten. Es geschieht alles zu unserem Heil. Das ist natürlich der ganz große Schritt, der jetzt auch nicht so leicht nachvollziehbar ist, dass alles, was passiert um uns rum, zu unserem eigenen Besten passiert, auch wenn es uns vorkommt wie eine schlechte Sache.
Ja, wobei ich glaube, zu unserem eigenen Besten, ich würde eher sagen, zum Besten des Kosmos als Ganzen und damit, weil wir Teil davon sind, auch zu unserem
ja,
Besten.
Ja, aber damit auch uns, weil
ja,
wir
ja
eben nur ein Teil des Kosmos sind.
Also, ja, ja, genau.
Es ist im Endeffekt gut für uns.
Genau, weil der Kosmos damit sein gesamtes Walten vollziehen kann, so, ne? Aber ist natürlich eine harte Pille, so. Das,
ja.
Ne? Das ist für uns heute relativ schwer, nur noch nachzuvollziehen, so eine Sichtweise einzunehmen.
Genau. Ja.
Ja,
da
und dann sagt
er
auch
dann
noch,
schon weiter unten, ja.
Noch eine Sache, ne? Der Weise wird den Fehlenden nicht zürnen. Warum? Weil er weiß, dass niemand von Geburt ein Weiser ist, sondern es erst wird. Weiß er doch, dass im ganzen Verlaufe der Zeit nur verschwindend wenige Weise werden. Denn er weiß genau Bescheid über die Beschränktheit des Menschenlebens. Kein Vernünftiger aber zürnt der Natur. Also auch wieder diese Einsicht da rein, dass die Welt so ist, wie sie ist und sie sich nicht gegen mich verschworen hat. So, ne? Das ist, glaube ich, wirklich neben dem, wie man auf andere draufschaut, halt tatsächlich, finde ich, auch nochmal einen sehr spannenden Gedanken dabei.
Ja, und das geht dann ja auch schön weiter, als er sagt, der Weise verlässt täglich sein Haus mit dem Gedanken, es wird mir gar mancher Trunkenbold begegnen, gar mancher Wollüstling, gar mancher Undankbare, gar mancher Geizhals, gar mancher von den Furien des Ehrgeizes Verfolgte. Und das erinnert einen natürlich stark an Marc Aurel in 2.1, also wie er sein zweites Buch anfängt, als er sagt, was werde ich heute allen für Leuten begegnen, den Undankbaren und den Unverschämten. Ja. Ich aber habe schon das Licht gesehen und sehe, dass das alles meine Brüder und Schwestern sind. Also diese Prämeditatio Malorum von Marc Aurel am Morgen, die dann ja auch diesen stoischen Realismus wiedergibt, dieses, die Welt ist eben, wie sie ist und nicht, wie ich sie gern hätte. Mir werden diese Menschen begegnen.
Ja.
Genau, aber ich bin ihnen freundlich gegenüber gesinnt. Und das ist ja insofern interessant, als dass, das haben wir ja auch schon öfter erwähnt, Marc Aurel und Epiktet Seneca ja komplett verschweigen. Also die beziehen sich ja überhaupt nicht auf ihn. Marc Aurel sagt ja an keiner Stelle in den Selbstbetrachtungen, ach ja, wie Seneca immer schrieb, sondern er tut ja so, als ob er von dem noch nie gehört hätte. Aber das macht, und da gibt es hier noch andere Stellen, ne? Ist dir auch aufgefallen, wo ja. Das eben keinen Sinn macht, denn das wirklich wortwörtlich die Ideen da sind.
Ja. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass das halt einfach tatsächlich Ausdruck der Schulmeinung war, die über andere Quellen dann natürlich auch bei Marc Aurel angekommen ist, wo er dann gesagt hat, naja, das hat der Seneca halt auch nur von dem und dem. Ne?
Ja.
Der wusste halt damals natürlich noch ein bisschen besser Bescheid darüber, wie denn die Stoa während der imperialen Zeit überhaupt weitertransportiert wurde. Ne? Weil das ist ja auch, finde ich jetzt so langläufig, wenn man so die Sachen sich anguckt, nicht ganz so easy. Ne? Schulüberhaupter, ja, wir kennen Epiktet, Musonius Rufus, ne? Aber darüber hinaus sehr viele, da muss man schon sehr tief graben, ne, um da weitere Leute zu finden, die damals auch das Renommee hatten, dass sie die stoische Schule vertreten haben.
Bestimmt.
Ja, und das Interessante ist, finde ich auch, wenn man bei Cicero Dinge nachliest, da findest du auch viele Passagen, wo du denkst, hä, das ist doch eigentlich von Epiktet, oder habe ich bei Seneca gelesen oder bei Marc Aurel. Ja, auch zu der Zeit 40 vor Christus gab es eben schon Schulmeinung, die offensichtlich sich weitertransportiert hat. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, das zu sehen. So, das. Ja, was ist uns noch aufgefallen? Was hast du vielleicht noch als Punkt? Ich habe wieder so Bibelzitate.
Bibelzitate sind mir auch aufgefallen, genau. Was war denn hier mein... Ich bin hier gerade ein bisschen am Blättern.
Also das eine Bibelzitat war ja das, was, glaube ich, in der Bibel heißt, du siehst den Splitter in dem Auge deines Gegenübers, aber den Balken in deinem Auge nicht. Ne? Und das hat er hier im Prinzip etwas anders paraphrasiert als, für fremde Fehler haben wir ein scharfes Auge, unsere eigenen sehen wir nicht. Ne?
Genau, ich hatte noch was anderes, auch aus dem ersten Korintherbrief ist dieses Bild mit der Gemeinde als Leib mit vielen Gliedern, oder als Leib Christi. Und er schreibt ja hier, wie alle Glieder miteinander einig sind, weil die Erhaltung jedes Einzelnen im Interesse des Ganzen liegt, so sollen die Menschen jeden Einzelnen schonen, weil sie zur Gemeinschaft geboren sind. Das Wohl der Gemeinschaft aber nicht gewahrt werden kann, ohne die liebevolle Obhut über die Teile.
Ja, da ist wieder die Frage, wer hat von wem abgeschrieben? Oder gab es jemand Drittes, der diese Dinge schon gedacht hat und beide haben sich davon inspirieren lassen, ne?
Bisschen später schreibt er dann noch über die Wiedervergeltung als Grund, warum man vielleicht doch mal wütend werden könnte. Also das heißt Talion oder es ist Jus Talionis im römischen Rechtssystem, also dieses Auge um Auge. Und da sagt er eben, und das hat man ja auch bei Marc Aurel schon gelesen, die kränkendste Art von Rache, die einen treffen kann, ist es gar nicht für wert gehalten zu werden, um ein Opfer der Rache zu werden. Bei vielen haben sich leichte Beleidigungen gerade dadurch tiefer in ihre Seele eingegraben, dass sie sich rächten. Also, ja, drüberstehen,
würde man
heutzutage sagen, ist eben ein gutes Mittel, um sich auch selbst einfach zu schützen. Seine eigene Seele.
Ja, und ich meine, er rät uns ja dann auch zu unterschiedlichen Dingen, wie zum Beispiel auch das Thema Verzögerung, ne? Das wirksamste Mittel gegen den Zorn ist Aufschub. Fordere vom Zorn zunächst nicht, dass er verzeihe, sondern dass er sich ein Urteil bilde. Seine ersten Regungen sind heftig. Er wird nachlassen, wenn man ihm Zeit lässt. Und versuche es nicht, ihn auf einmal mit einem Hiebe zu fällen. Man wird seiner ganzen Herr werden, wenn man ihn stückweise in Angriff nimmt. Also dass man eben in diesen Situationen, wo sich das so anbietet, tatsächlich erstmal sagt, komm, was ist passiert? Was ist wirklich passiert? Und eben nicht sofort das rechnet damit, es eigentlich für dich selber noch schlimmer zu machen. Ne? Aber das ist ja, wie er das schreibt, ne? Diese Hitze, die in einem aufwallt, wenn man zornig ist. Ne? Ich muss es sofort, ne? Diese E-Mail muss ich jetzt sofort abschicken, damit ich mir danach das Gefühl habe, boah, jetzt habe ich es dem aber richtig, ne? Einmal reinge. Und ja, da eben zu sagen, nein, auch das hatten wir ja beim ersten Buch schon mal angesprochen, ne? Diese alte Regel, einmal drüber schlafen, bevor du dann halt wirklich da einsteigst.
Ja, das wird einem in modernen Anger-Management-Kursen bestimmt auch beigebracht werden, dass man Zeit als ganz wichtiges Mittel hat, um eben seinen Zorn Einhalt zu gebieten. Apropos, weil du sagst, die Hitze, die in einem aufsteigt, das finde ich hier auch sehr interessant, wo er nochmal die Vier-Elemente-Lehre mit reinbringt, also nochmal physikalisch erklärt, wie manche Menschen hitziger sind als andere. Willst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja, da spricht er ja davon, dass diese vier Elemente eben alle unterschiedlich aufgeladen sind. Ne? Das Feuer hat die Wärme, die Luft hat die Trockenheit, das Wasser bringt die Feuchte. Und was war das vierte nochmal?
Kalt ist das Wasser, ne?
Nee, kalt ist das Wasser, genau, ja.
Und feucht ist die Erde.
So war es, genau. Ja, und dass er dann halt sagt, dass die Charaktere sich darunter unterscheiden, dass die Mischungsverhältnisse dieser Elemente in ihnen von Geburt an anders angelegt sind. So, dass der eine eben hitziger ist, die anderen, die halt in ihrem Gemüt etwas langsamer sind, weil die Feuchte da ist und die müssen überhaupt erstmal in Wallung kommen und so. Ne? Das ist ja so eine Charakterlehre, die sich ja durchaus dann auch über lange Zeit immer noch gehalten hat. So, und dass er dann halt auch sagt, ja, und dann muss man eben gucken, hast du ja vorhin am Anfang schon erwähnt, dass man demjenigen, der hitzig ist, nicht auch noch Wein gibt.
Ja,
weil
genau.
Der Wein auch noch die Wärme bringt und der Hitzige dann noch mehr Hitze bekommt. Und kennt man ja dann auch, ne? Die Choleriker unter Alkohol, ne? Wo dann erst so richtig die Post abgeht. So, das. Also da merkt man, da ist so eine interessante Typologie schon damals entstanden. Und das ist so, ich sag mal, die Küchenpsychologie, die Stoiker zu der Zeit für sich verwendet haben, um dann auch so Lebensrat zu geben. Das
genau, dann sagt er weiter, wenn man kummervolle Nächte hatte, Sehnsucht oder Liebesqual oder auch eine Krankheit, dass dann eben das schädlich sich auf den Körper und Geist einwirkt und dann wird das eben auch erst verstärkt. Ne? Das sind also sozusagen verstärkende Gründe für Zorn. Aber er sagt, die Hauptsache ist die Gewohnheit.
Und was er dann auch noch erzählt, ist ja, dass, ne, weil mit der Zorn, mit der Hitze verbunden wird, dass sie auch davon ausgehen, dass der Zorn irgendwie aus dem Herzen kommt, weil das Herz, ne, wegen dem vielen Blut diese Wärme, diese Hitze ausstrahlt. So, ne? Deswegen haben sie ja auch ursprünglich gedacht, dass das Hegemonikon im Herzen sitzt und nicht im Kopf.
Wobei man doch so einen Zorn eigentlich eher so im Bauch spürt, oder?
Würde ich jetzt auch sagen, so vom Bauch her. Ne? Aber ich meine, Das Erhitzte, wobei das Herzklopfen, wenn du so
rückst. Ja, na gut, ne?
Da merkst du das dann schon. Ne? Das
Bluthochdruck, ja.
Genau.
Und dann schreibt er ja auch noch über Erziehung.
Ja.
Ein Thema, was ja eher stiefmütterväterlich behandelt wird bei den Stoikern. Aber da geht es eben darum, dass er sagt, dass es eben ganz wichtig ist, dass man Kinder einerseits. Und das fand ich auch spannend, also eine Art positive reinforcement, also dass man die wirklich lobt, wenn sie was Gutes gemacht haben, damit sie diese Seiten mehr entwickeln und sich eben zum Besseren entwickeln. Schon auch klare Strafen hat, aber das ist jetzt, wenn man das so liest, das liest sich jetzt nicht wie so eine ganz grausame Kindererziehung, sondern eigentlich was wie wo Kinder liebevoll begleitet werden und eben unterstützt werden, einen guten Charakter zu entwickeln.
Ich meine, er schreibt später dann schon auch, dass eben, wie du sagst, das mit dem Strafen schon auch wichtig ist und dass man das dann auch durchaus durchzieht. Und die Kinder die Einsicht bekommen, dass sie gefehlt haben und damit dann auch die Strafe als gerecht empfinden und so weiter. Da muss man
er schreibt von verzogenen, vor allem reichen und vornehmen, verzogenen kleinen Kindern, denen eben immer nur geschmeichelt wird und immer nur gesagt wird, du hast das gut gemacht und du bist ganz großartig. Und dass das eben zu einer ganz schlechten Charakterentwicklung führt. Und da habe ich mich gefragt, als ich so gelesen habe, ob er da irgendwie Nero beschreibt.
Ja, ich meine, er hat ja auch vorher dann in dem Buch mehrfach Caligula zitiert, ne? Und der war ja da auch so, ne? Auch von klein auf ist das ja dann auch bei dem schon relativ bald entgleist.
Der hat ja so eine ganz schreckliche Geschichte von Caligula erzählt, der einen Vater zu sich eingeladen hat. Und hat den Sohn aus einer kompletten Nichtigkeit hinrichten lassen.
Der Vater musste abends dann beim Fest mal dabei sitzen und immer wieder feiern und Wein
und
trinken.
Wein nachschenken und fröhlich trinken und keine Miene verziehen. Und dann sagt er, wieso hat er das gemacht? Fragt ihr euch jetzt? Ja, weil er noch einen zweiten Sohn hat. Also so diese Grausamkeit dieser Zeit, wie die Herrschenden wirklich komplett, ja, abartig mit den Gefühlen und den Leben von anderen Menschen umgegangen sind, ohne jede Rücksicht und auch mit einer gewissen Lust am Quälen.
Ja, und du wusstest halt nie, was kommt, ne? Könnte alles in Ordnung sein und am
Willkür,
Tag passiert
ja.
irgendeine Nichtigkeit, ne? Und dann trifft es dich völlig aus heiterem Himmel und zwar nicht nur einfach eine Kleinigkeit, sondern dass dein Leben beendet ist dadurch. Dann. Ja,
Ja,
das ist schon, also wenn man das so liest, dann denkt man sich, das ist eigentlich nicht eine Zeit, in der man gerne gelebt hätte.
Nee,
Deswegen.
das denke ich mir auch. Also das war wirklich eine, wie du sagst, von Willkür und Gewalt durchzeichnete Zeit, die zumindest mit unseren Umständen, in denen wir hier aufwachsen, das ist dann auch eine ganz andere Dimension von Zorn nochmal.
Ja, ich finde es aber dann tatsächlich auch umso beeindruckender, dass er unter solchen Umständen, wo so viel Brutalität da ist, tatsächlich dann so einen feinen Blick auf den Zorn geworfen hat. Ne? Wo man dann auch noch im Prinzip ja noch sagen kann, hier, und achte noch drauf, es kommt auf dich an. Ne? Selbst wenn all diese Dinge da draußen passieren, ist es immer noch kein Grund, zornig zu werden, weil du dir damit selber schadest. A, was deinen Gefühlshaushalt angeht und B, weil du auch nicht zu guten Lösungen kommst. Ne? Du wirst dich eben nicht auf die richtige Art und Weise verhalten, wie der Vater an dem Bankettabend, der dann auch noch seinen zweiten Sohn verliert, weil er dann vielleicht aufbrausend ist und da halt versucht, einen Unterschied zu machen. Ne? Und ich meine, das ist ja schon wirklich fast übermenschlich, ne?
Ja.
Diese Forderung da. Aber deshalb finde ich umso beeindruckender, dass jemand in dieser Zeit unter diesen Rahmenbedingungen so differenziert darüber nachdenkt. In einer Zeit der Irrationalität, in der Gewalt geherrscht hat, ne, zu sagen, lass uns aber nochmal anders drauf gucken. Weil das gibt's ja auch, finde ich, schon durchaus so, ne, wenn erstmal so Gewalt sich Bahn gebrochen hat, dass dann eher so der Ruf kommt, jetzt müssen wir aber auch mal richtig zurückschlagen, ne? Und dass eben wirklich nicht mehr viel an Überlegungen und an Zurückhaltung dann da ist. Und ich finde das auch, da hat er für mich ein unheimlich starkes Bild hier nochmal über den Zorn gehabt, wo er dann sagt, würde wohl jemand wünschen, den Feind mit solcher Wucht zu verwunden, dass die Hand in der Wunde stecken bliebe und sich nicht wieder herausziehen ließe. Eine derartige Waffe aber ist der Zorn. Er lässt sich kaum rückgängig machen. Also diese absolut brachiale Gewalt, die da eigentlich drin steckt. Ne? Das, und dieses Bild, du schaffst damit etwas, was nicht mehr revidierbar ist.
Ja.
Und ich finde, das ist eigentlich die primäre Motivation, auch zu sagen, dann lohnt es auf jeden Fall, auf sich selber zu gucken und zu schauen, wie man vermeiden kann, dass es einem passiert, dass man diese Waffe zum Ansatz bringt.
Ja, richtig. Und eine Stelle, die mir da in dem Zusammenhang auch noch wirklich aufgefallen ist, da geht es auch wieder um das Thema, wie wir uns vorschnelle Urteile bilden. Und er sagt, wir sollten doch eher wie ein Richter vorgehen und uns auch erstmal alle Seiten anhören. Viele Sachen, die uns von anderen zugetragen sind, denen dürfen wir nicht sofort glauben. Manche Leute erzählen einem Unwahrheiten, weil sie selbst getäuscht worden sind, andere, weil sie einen in eine bestimmte Richtung drängen wollen und dieses nochmal wirklich pausieren und sich überlegen, habe ich alle Seiten gehört, um mir hier wirklich ein Urteil bilden zu können? Oder bin ich von einer Seite beeinflusst worden und habe noch gar nicht alle Aspekte von einem bestimmten Problem angeguckt. Und dann sagt er an dem, um das abzuschließen noch, will dir jemand nur im Geheimen etwas mitteilen, so ist das so gut, als ob er es überhaupt nicht mitteilte.
Ja, echt. Wirklich ein guter Ratschlag, ja, ne?
Das, ja.
Und er sagt ja noch an dieser Stelle auch was, ne? Das ist es nicht schlimm, dass man wirklich bereit ist, einen Freund zu verdammen, ohne überhaupt gehört zu haben, wie er das sieht. Oder sie
richtig.
Das nicht. Ja, und finde, das ist tatsächlich so, wenn du überlegst, 2000 Jahre her, aber diese Art von Mechanismen sind immer noch heute genauso für uns relevant. Ne? Dieses Gefühl, du hörst was und denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein, was für ein Vertrauensbruch und so weiter. Und hast noch nicht ein einziges Mal gefragt, ne? Sag mal, ich habe gehört und ne, vor allen Dingen die anderen sagen dir das dann, aber das darfst du nicht sagen, ne? Weil und so.
Ja.
Ne, also eigentlich tun sie dir damit keinen Gefallen, sondern sie bringen dich in eine unmögliche Situation, die dich innerlich aufrührt und du eigentlich nicht genau weißt, was du damit tun sollst. Es sei denn, dass du eben alles loslässt und sagst, du, ich weiß eigentlich gar nichts. Ja, aber schon eine Herausforderung. Das. Ja, du. Fassen wir mal zusammen. Was haben wir denn jetzt im zweiten Buch zusätzlich zum Zorn noch gelernt von Seneca? Was würdest du sagen?
Ja, wir haben noch mal gelernt, was eigentlich genau mit uns passiert, wenn wir zornig werden, was die Weggabelung ist, an der wir uns entscheiden können und was wir alles berücksichtigen sollten, bevor wir uns für den Zorn entscheiden. Also wir sollten uns überhaupt nicht für den Zorn entscheiden, aber falls wir uns doch für den Zorn entscheiden. Und dann, ja, was habe ich jetzt noch vergessen?
Nee, ich würde einfach nur noch mal ergänzen, der hat ja so ein paar Dinge uns auch genannt, wie wir damit umgehen können. Und ich finde, so ein bisschen so, er ist der Meister des Reframings. Ne? Also versucht halt die Dinge immer wieder aus anderen Perspektiven zu sehen und zu sagen, guck mal, ne, so kannst du deine Gedanken in Bewegung bringen, sodass das Urteil nicht mehr so zwingend erscheint. Ne? Und diese Lockerung da drum, ne? Dass er im ersten Schritt sagt, haben, der Wut ist eine innere Entscheidung. Und das zweite ist, versuch diese innere Entscheidung zu lockern, indem du ganz viele Perspektiven dazu nimmst und Grundannahmen darüber, ne, mir fehlt vielleicht Information, den Menschen muss ich grundsätzlich erstmal verzeihen, weil ich weiß doch, wie man ist und so weiter, ne. Also wenn ich all diese Dinge zusammennehme, wie kann ich eigentlich noch auf die Idee kommen, dieses Urteil zu fällen, dass es angemessen ist, diesen radikalen Schritt zu gehen und jemanden diesen Dolch so reinzurammen, dass ich nicht mal mehr die Hand rauskriege, so, ne. Das finde ich irgendwie, das ist für mich so das kraftvolle Bild, was da jetzt einfach drin steckt, ne. Und dann diese vielen kleinen Zitate und Weisheiten. Also von daher, ich fand das zweite Buch tatsächlich auch nochmal sehr lohnend. So. Auch
Ja,
wenn
es
es ein
ist herrlich.
bisschen
Dann auch,
unstrukturiert war.
ja, es ist unstrukturiert, es ist so ein bisschen schwierig in den Griff zu kriegen, finde ich eben auch. Darum kämpfe ich hier auch. Denn im zweiten Teil geht es dann tatsächlich schon um so therapeutischen Ansatz, wo es ja dann im dritten Buch nächste Woche mehr drum gehen wird.
Ja.
Eben dieses Zeitverzögerung, die Frage dann auch nochmal Sachen wie Don't sweat the small stuff, reg dich jetzt nicht über irgendwie eine Hose, die reißt auf, über die schlechte Qualität der Hose. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich über sowas zu ärgern. Reg dich nicht über den Lauf der Welt auf. Reg dich nicht auf, wenn Leute ja, irre durch die Welt laufen und selber Fehlurteile machen. Lass es nicht dich dazu hinreißen. Also, ja, wie du sagst, von ganz verschiedenen Seiten wird der Zorn nochmal beleuchtet.
Ja, und das macht natürlich jetzt schon auch nochmal die Spannung auf. Was kommt denn im dritten Teil noch oben drauf, ne? Und als Cliffhanger können wir schon mal sagen, es kommt auf jeden Fall ein sehr, sehr berühmtes Zitat da drin vor. Aber das sagen wir natürlich noch nicht.
Damit ihr uns auch wieder zuhört. Ja, apropos gute Zitate, Alex, du hast ein interessantes Gespräch geführt, worüber uns du hier am Ende noch erzählen wolltest.
Ja, ich hatte, nachdem ich das Buch nochmal gelesen hatte, habe ich so gedacht, Mensch, jetzt lass doch nochmal ein kleines Gespräch mit einer KI führen. Und dann habe ich die KI mal gefragt, sag mal, warum ist eigentlich der Zorn ungünstig für ein gelingendes Leben? Und bitte begründ das mal philosophisch. Und das war ganz spannend, weil er nämlich am Anfang gleich als erstes die Stoiker zitiert hat. Und sagt, ne, der stoische Grundzorn zerstört innere Freiheit und Seelenruhe. Ja, er sagt dann hinter Seelenruhe Apatheia, es ist dann zwar Ataraxia, aber man will ja nicht kleinlich sein. Und dann kommt der aristotelische Grund. Zorn kann das rechte Maß überschreiten. Also der Zorn ist so heftig, dass er die Balance der Tugend durcheinander bringt im aristotelischen. Und dann gibt es noch den buddhistischen Grund. Zorn ist eine Wurzel des Leidens. Da haben wir auch damals in den Folgen mit drüber gesprochen. Ne? Der Zorn bindet den Geist an negative Emotionen, erzeugt karmische Folgen und verhindert Einsicht und Mitgefühl. Also drei feste Gründe eigentlich, die man da schon angeben kann. Und dann habe ich so gedacht, auch wenn wir jetzt einmal schon mal reden über den Zorn, habe ich dann gefragt, kann denn eigentlich eine KI zornig werden? Und dann kam dann als Antwort, nee. Weil Zorn ist eine leiblich-geistige Emotion und KI hat keinen Leib und kein subjektives Empfinden. Haben wir die erste Stufe von Seneca, ne? Hat keine Propathea. Dann, also ohne Leib kein Affekt. Dann kann das zweite, Zorn setzt ein Bewusstsein und ein Ich voraus. KI hat kein phänomenales Selbst. Also ohne Selbstbewusstsein, kein erlebter Zorn, nur symbolische Simulation von Zornesäußerungen. Also kein Urteil, was gefällt werden kann, also kann es auch kein Zorn irgendwie sowas geben. Ne? Und der dritte Punkt war, Zorn hat eine moralisch-existenzielle Dimension. KI ist nicht der Teil der menschlichen Lebenswelt. Ohne personale Betroffenheit und moralisches Bewusstsein kann kein echter Zorn entstehen. Ja, da stecken eigentlich auch wieder diese Bilder drin. Mit dieser personale Betroffenheit ist ja dieses, der dritte Schritt irgendwie da gewesen, mit dem bin ich jetzt, ist mir was Übles passiert? Und dann ein Urteil wieder darüber zu fällen, aus moralischen Gründen, ne? Pro hæresis im Prinzip, so. Also fand ich ganz spannend, dass die Argumentationsstruktur, warum eine KI keinen Zorn oder keine Emotion empfinden kann, tatsächlich eigentlich auch sehr gut passt zu dem Modell, was Seneca über den Zorn da uns in seinem zweiten Buch auch vorgestellt hat. Und dann habe ich als drittes gefragt, tja, müsste es nicht eigentlich dann so sein, dass die KI die Klappe hält, wenn es um das Thema Emotionen geht? Ne,
Also
wenn
hast du gefragt, bist du denn deine behaupten guter Ratgeber zum Thema Emotionen?
ich habe gefragt, wenn diese drei Gründe erklären, warum eine KI nicht zornig sein kann und damit eine KI auch keine andere Emotion erleben kann, wie kann eine KI dann sinnvoll mit Nutzern Emotionen besprechen? Ist das kein Widerspruch in sich und müsste nicht jede KI über Emotionen schweigen? Ja, das ist natürlich einfach auch vor dem Hintergrund, dass wir in einer der letzten Folgen mal darüber gesprochen haben, dass die Nutzungsstatistiken von KIs an oberster Stelle immer das therapeutische Fragen haben, Fragen zu Beziehungsproblemen, emotionale Themen im Prinzip dann, ne? Und dann sagt er, nee, also KIs haben zwar kein Erleben, aber sie können Bedeutung modellieren. Ja, also das heißt hier, ne, sie fühlt keine Emotionen, aber sie kann durch Sprachmuster, psychologische Theorien und kulturelle Kontexte verstehen, wie Menschen Emotionen sprechen. Also es klingt so ein bisschen wie so ein Psychopath. Ja, hat keine Emotionen, ist aber
Aber
so
tut so,
schlau.
als ob.
Ja, und versteht sozusagen,
Ja.
wie die Emotionen haben, darüber reden. Ja, und kann das dann halt auch simulieren. Ne?
Ja.
Es ist also klarer Imposter. So, und dann Emotionen sind nicht nur innere Zustände, sondern auch kommunikative Phänomene. Also die drücken sich sozusagen in unserer Sozialität aus dann, ne? Dann kommt er zur Philosophie der Sprache und sagt, der KI kann über Emotionen sprechen, weil Emotionen auch soziale, nicht nur subjektive Phänomene sind. Also das, wie in der Lyrik auch, ne? Dann wird dann über die Emotionen gesprochen und die werden dann halt auch beschrieben und so weiter, ne? Und dann kannst du halt, wenn du jetzt Texte nimmst, und das kann ja eine KI, die verarbeitet ja dann 100.000 Gedichte. Und kann dann halt genauso darüber sprechen und die Muster da drin erkennen. Ja, und dann gibt es noch den ethischen Zweck. Ne? Empathische Kommunikation dient dem Menschen, nicht der KI. Das fand ich dann auch schon mal ganz spannend. Ne? Also die KI spricht über Emotionen aus Rücksicht auf den Menschen, nicht aus eigenem Empfinden. Ja, und das fand ich jetzt nochmal wirklich interessant, weil da klingt ja durch, was die Programmierer dieser KI dann wollen, so nach dem Motto, wir brauchen eine KI, die empathisch wirkt, die den Leuten das Gefühl gibt, sie werden verstanden. Und ich fand es halt jetzt einfach nochmal richtig krass, dass das jetzt hier so auch platt dann da rauskommt, wenn man mal einfach nachfragt. Ne? So nach dem Motto, nö, nö, natürlich habe ich keine Emotionen, aber ich weiß ja, dass sich das für dich besser anfühlt, wenn ich so tue, als hätte ich das verstanden.
Aber wenigstens ehrlich und authentisch.
Ja, das kann man sagen, das stimmt.
Ja.
Und deswegen sagt die KI dann auch, sie sollte nicht über Emotionen schweigen, sondern achtsam über sie sprechen, nicht um Gefühle vorzutäuschen, sondern um den menschlichen Ausdruck besser zu verstehen und respektvoll zu begleiten.
Ja, solange dabei klargestellt wird, dass es eben um Rat von jemandem geht, der keine hat, ist es auch
Der
ein
keine
schöner,
Existenz.
klärender Gedanke dabei dann.
Ja, aber man muss sich halt klar machen, dass das, was ich da bekomme, keine existenzielle Begründung hat. Da ist kein eigenes Erleben dahinter, sondern nur ein statistisches Auswerten
Ja.
von Gefühlsäußerungen in Texten. Man kriegt im Prinzip also das Wahrscheinlichste, was ich bisher in allen möglichen Texten als Antwort auf diese Fragen gezeigt hat. Da kann man natürlich sagen, dahinter steckt vielleicht dann ja auch viel Wissen, ja, ein
Und
guter Überblick.
Weisheit eventuell?
Weisheit vielleicht, ja, genau, aber sie ist eben nicht innerlich begründet. Ne? Es gibt kein Weltmodell dahinter, was auf eigenem Erfahrungsschatz und damit halt auch auf eigener Verbindung zwischen Beobachtung und Emotionen und Affektverarbeitung und so weiter beruht. Und was ich daran halt einfach nochmal spannend finde, es zeigt halt auch, dass einfach eine KI in dem Sinne nicht emotional kreativ werden kann. Weil sie kein eigenes Empfinden hat, was sie in neue Wörter packt. Kein neuer Erlebniszusammenhang, der einer KI ermöglichen würde, zu neuen Mustern, zu neuen Formen zu kommen. Sie bereitet immer nur das wieder auf, kontextadäquat, was woanders schon mal zu finden ist. Und ja, fand, das war irgendwie eine ganz spannende, ein spannender Ausgang dieser kleinen Diskussion mit ChatGPT.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall interessant.
Ja, gut. Was gibt's noch?
Wir wollten nochmal hinweisen darauf, dass am 10. November wir beide eingeladen sind im Sokrates-Forum.
Genau, bei der Claudia Lütschewitz. Und da wird es ja genau um solche Themen auch nochmal gehen, ne? Um die Kühle der Stoa und die Frage, was sie denn beitragen kann in einer solchen hitzigen, emotionalisierten Welt.
Ja, freue ich mich drauf. Da seid ihr also auch herzlich eingeladen und in den Shownotes ist der Link auch dazu dann.
Genau, und dann wollte ich auch nochmal ansprechen, dass am 13. Dezember in Kronberg im Taunus nochmal ein Seminar, also ein kleiner Workshop laufen wird für einen Tag zu dem Thema Psyche in der Stoa. Und da gibt's noch Plätze, also wer mal vorbeikommen mag und sich über die Psyche in der stoischen Perspektive austauschen will, wäre am 13. Dezember eine gute Möglichkeit. Man findet das im Meetup von dem Weg der Stoa. Ich stelle aber auch nochmal den Link in die Shownotes ein. Ja, und last but not least.
Genau, ganz am Ende wollten wir uns auch bedanken bei unseren Unterstützern. Alex hat ja jetzt auf der Homepage, dem Weg der Stoa, auch die Möglichkeit eingebaut, dass man uns da finanziell unterstützen kann und unser Projekt. Und ja, da würden wir gerne an Dorothee und Andreas Dank aussprechen, die da die Ersten sind, die uns unterstützen wollen.
Genau, und die so großzügig waren, da uns etwas zu überweisen. Und vielleicht nochmal zu dem Hintergrund, dass warum wir das jetzt eingestellt haben, ist einfach der Punkt, dass wir doch eine ganze Menge an Hosting und an Programmen und ähnlichen Dingen nutzen, wo halt doch auch einiges zusammenkommt. Und ja, wir dann gesagt haben, vielleicht gibt's ja den einen oder anderen, der so im Community-Gedanken da vielleicht das unterstützen mag. Und dann gibt es noch das Zusatzpaket, wenn ihr uns noch einen Kaffee zusätzlich spendieren wollt. Ja, okay, aber ja, schaut mal, wie es euch damit geht. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir zwei Unterstützer da gefunden haben und freuen uns vor allen Dingen, dass ihr uns regelmäßig hört und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Sofern das Schicksal es zulässt.
Macht's gut, bis dahin.
Macht's gut. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.